Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ab dem 1. April geht es los mit der Curling-Weltmeisterschaft der Herren. Die Damen haben wir ja letzte Woche in Peking ausführlich besprochen mit unserem Kollegen Christopher Bartsch von Eurosport. Und der ist auch jetzt wieder bei uns mit am Start. Wir schauen auf die Weltmeisterschaften in Kanada, die wie gesagt am 1. April anfangen in Edmonton. Und ich sage erstmal hallo Christopher.
Hallo.
Ja, Christopher, Edmonton, kann man das sagen? Die Welthauptstadt des Curling?
Naja, vielleicht nicht die Welthauptstadt, aber eine sehr große Curling-Stadt. Da gibt es eine Menge Curling-Clubs. Die haben einige Curling-Teams auch vor Ort, die da spielen. Ja, Alberta, die Provinz, ist eine große Curling-Provinz. Da gibt es sehr viele Städte, in denen Curling gespielt wird. Auch sehr viele Clubs, sehr viele aktive Curler. Also wahrscheinlich so gehört zu den drei größten Provinzen zusammen mit Ontario und Manitoba. Das sind so die großen Hochburgen, wenn man so über die Provinzen in Kanada spricht.
Und Edmonton hat 2007 den inoffiziellen Weltrekord für Weltmeisterschaften aufgestellt. 184.970 Zuschauer haben sich die Wettkämpfe angeguckt.
Ja, das war eine richtig gute Veranstaltung, sehr erfolgreich, gut ausgerichtet. Super Stimmung in diesem Rexall Place, in dem sonst Eishockey gespielt wird. Die haben so roundabout 17.000 Plätze da verfügbar. Und ja, wenn dann Kanada auch gerade im Finale steht und damals gegen Deutschland gespielt hat, das Spiel war relativ schnell entschieden zum Leidwesen der deutschen Fans. Ich habe das Spiel mal kommentiert, ich kann mich noch gut erinnern. Als wir auf Sendung gingen, war es eigentlich schon vorbei, denn da hatte die deutsche Mannschaft sich im ersten End schon die 4 eingefangen. Und ja, das war natürlich für das Spiel, ich sag mal, nicht gerade förderlich, denn das ist nicht mehr so spannend, denn wenn man gegen so eine Top-Mannschaft aus Kanada dann relativ schnell zurückliegt, dann ist es schwer, das wieder reinzuholen. Und das hat die deutsche Mannschaft damals auch nicht mehr geschafft. Mein Kollege von Eurosport, Uli Kapp, der war damals selbst auf dem Eis. Aber es war natürlich ein Riesenerfolg für den deutschen Curlingverband damals, auch die Silbermedaille zu holen.
So ein Erfolg wie 2007 aus deutscher Sicht wahrscheinlich in diesem Jahr nicht reproduzierbar? Oder was glaubst du, was wird die deutsche Mannschaft, um dann gleich mal in die Vollen zu gehen, was glaubst du, was wird sie erreichen können?
Tja, also unmöglich ist es nicht, aber es ist unwahrscheinlich, sagen wir so. Und zwar einfach deshalb, weil diese deutsche Mannschaft, die dort jetzt steht, noch nicht auf so viel internationale Erfahrung zurückblicken kann, wie es damals das Team um Andy Cup konnte. Die haben da sehr viel schon vorher internationale Meisterschaften gespielt. In der Besetzung, in der jetzt die deutsche Mannschaft dort antritt, haben sie, glaube ich, erst eine EM zusammengespielt. Das war die des letzten Jahres. Da ist dann Daniel Herberg noch mit ins Team gekommen. Insofern, die müssen sich noch so ein bisschen finden, aber die haben auch sehr, sehr viel gemacht. Alexander Baumann, der Skip der Mannschaft, ist ja Curling-Profi, wenn man so will. Und der investiert sehr viel Zeit und seine Jungs auch. Insofern kann schon sein, dass sie jetzt mal ein paar Früchte ernten und auf jeden Fall eine gute WM-Platzierung hinlegen. Letztes Jahr war es ja nicht so gut, wenn man so sagen will. Da haben sie nur ein Spiel gewonnen und sind Letzter geworden. Also 12. in dem Fall. Ich würde sagen, dieses Jahr wäre es möglich, dass sie zumindest einen positiven Win-Loss-Record schaffen können. Das heißt also, das wäre dann ab 6-5 erreicht. 6 Siege, 5 Niederlagen. Das kann dann schon mal ein Tiebreaker bedeuten für einen Playoff-Platz. Wenn ich jetzt aber einen Tipp abgeben soll und ich würde mal denken, dass du das von mir wieder erwartest, dann würde ich sagen, dann wird es vielleicht eher ein 5-6 und am Ende vielleicht sowas wie der 7. Platz. Mhm.
Aber das wäre ja genau in der Zielvorgabe, die auch der Bundestrainer Thomas Lips ausgegeben hat. Top-8-Platzierung, das wäre schon was, was er sich vorstellen könnte, was sich auch der Deutsche Curlingverband vorstellen könnte. Du hattest es gesagt, Alexander Baumann ja schon mal bei einer WM als Skip am Start gewesen. Wie wichtig ist sowas jetzt auch für die WM, dass er schon mal eine gespielt hat? Wie viel Erfahrung kann man da aus so einem Turnier auch mitnehmen?
Naja, es ist schon sehr wichtig, dass man eine internationale Meisterschaft schon mal gespielt hat, weil einfach die Eisverhältnisse in diesen Arenen, in denen dann gespielt wird, sich von denen in einem normalen, in Anführungsstrichen, Curling-Club völlig unterscheiden. Das Eis ist wesentlich feiner und wenn man so will, auch wesentlich kurviger. Das heißt also, dieser Curl, der wirkt sich wesentlich stärker aus. Das heißt, ich muss den Stein sehr aktiv spielen, das heißt ihn wirklich zum Ziel beim Loslassen hindrücken quasi, damit er nicht sofort unkontrollierbar in die Kurve greift. Das sind schöne Eisbedingungen, das ist für einen Curler immer ein Genuss, darauf zu spielen, aber es ist eben, wenn man das erste Mal macht, sehr ungewohnt. Und wie gesagt, da ist es hilfreich, wenn man das schon mal erlebt hat, dann weiß man das, es ist nicht ganz neu für einen. Dazu kommt natürlich die Kulisse. Er hat letztes Jahr in Basel gespielt, da war ja auch ein bisschen was mit Zuschauern los, also das kennt er dann schon. Und das hilft auch ungemein, denn da ist natürlich immer Geräusch, da ist immer ein bisschen was los, da sind viele Augen auf einen gerichtet. Gerade jetzt in Kanada, da ist sehr fachkundiges Publikum, die alle den Sport verstehen, die wissen ganz genau, was da auf dem Eis passiert und da ist natürlich dann auch eine Menge Druck. Da muss man dann so ein bisschen schauen, dass man sich davon nicht zu sehr beeinflussen lässt und deshalb ist die Erfahrung so hilfreich.
Druck, der natürlich dann vor allem auch auf dem Gastgeber lastet, auf den Kanadiern. Die sind mit einem Olympiasieger am Start von 2006, Brad Gushue, das ist der Skip der Kanadier, der spielt aber seine erste WM.
Ganz genau. Der hat es noch nicht geschafft, die kanadische Meisterschaft zu gewinnen, bis zu dieser Saison. Das gibt es in Kanada nicht ganz selten, denn in Kanada ist auch schon vorgekommen, dass einer die kanadische Meisterschaft gewonnen hat, frenetisch gefeiert wurde, dann Weltmeister wurde und in der nächsten Saison teilweise kaum aus seinem Club rausgekommen ist, weil sogar die Konkurrenz in seinem Heimatverein so stark ist, dass er dort die Ausscheidung verloren hat. Kann mal sein, ist das extrem. Bei ihm ist es so, er war immer mal wieder auf kanadischen Meisterschaften, hat sich auch teilweise extrem gut geschlagen, hat das Ding aber einfach nie so richtig nach Hause holen können. Und trotzdem hat er auf der Tour bewiesen, was für ein super Spieler er ist und seine Mannschaft natürlich auch. Denn die haben immer wieder richtig Geld gewonnen, richtig große Grand Slams gewonnen. Und jetzt hat er zu Hause vor heimischem Publikum diese kanadische Meisterschaft gewonnen. Das war eine unfassbare Stimmung, vor der diese Mannschaft da gewonnen hat. Die Leute sind sowas von durchgedreht bei ihm zu Hause und der hat mal richtig Feuer mitbekommen zu dieser Weltmeisterschaft, denn der weiß auch, so eine Chance, so eine WM für Kanada zu gewinnen, die kriegt man als kanadisches Team halt nur äußerst selten und deshalb wird er auch alles daran setzen, natürlich hier seinen Traum jetzt noch wahrzumachen und bei einer Weltmeisterschaft auch noch eine goldene abzuholen, nachdem er das ja schon in Turin geschafft hat.
Ganz genau. Also die Kanadier, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben, sind ja aber auch mehrere ehemalige Weltmeister noch mit im Feld drin. Wenn man jetzt mal auf Schottland zum Beispiel guckt, David Murdoch 2006 und 2009 oder auch Niklas Edin für Schweden 2013 und 2015.
Ja, die sind natürlich auch ein heißer Favorit. Die haben auch zu Beginn der Saison mal richtig alles abgeräumt, was es da an Preisgeldturnieren zu gewinnen gab, auch in Kanada. Die sind auch in Kanada groß gefeiert. Alle Curling-Fans freuen sich auf Niklas Edin, wenn er nach Kanada kommt. Und Schottland natürlich auch immer ein starkes Team, was da kommt, egal welches es dann ist. Die haben einfach auch eine gute Breite da oben im Leistungssport. Aber David Murdoch, der musste jetzt auch lange, lange warten, bis er mal wieder einen internationalen Einsatz bekommt. Und da bin ich mir recht unsicher. Also wenn du, die Frage wird ja sicherlich noch kommen, wenn du mich fragen würdest, wer jetzt in die Playoffs einzieht, dann will ich das mal so ein bisschen vorwegnehmen. Also Kanada, Schweden, da lege ich mich mal schon mal relativ eindeutig fest. Tja, dann würde ich vielleicht sagen die Schweiz, die auch mit dem Team um Peter de Kroes sehr gut aufgestellt ist und auch genug Erfahrung hat auf dem Level. Tja, und die vierte Mannschaft, da darf man gespannt sein. Das könnten dann so Mannschaften sein wie eventuell Schottland, wie eventuell vielleicht sogar mal eine chinesische Mannschaft. Oder aber sogar Norwegen, die gar nicht jetzt mit dem Team von Thomas Ulsrud, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das zurückliegt, dass überhaupt mal eine andere Mannschaft da eine WM gespielt hat. Es muss die Mannschaft um Paul Truden gewesen sein vor vielen, vielen Jahren. Die haben tatsächlich das erste Mal wieder eine Ausscheidung gespielt um den WM-Platz und die haben sie auch verloren gegen das Team aus Norwegen, was jetzt da am Start ist. Und die sind auch wirklich gut drauf. Das hat man auch schon auf Turnieren der Curling Champions Tour gesehen. Die haben curlerisch eben genau das alles parat braucht, um so einen Halbfinalplatz zu erreichen. Bei denen ist es wiederum die Erfahrung, über die Sie eben gesprochen haben. Die ist da nicht, noch nicht so hoch, und ob die mit diesen Bedingungen dann schon so gut klarkommen und mit dem Druck, mit der Zuschauermenge, das wird dann eben zu sehen sein, aber heißt der Kandidat für die Playoffs.
Erfahrung satt haben auf jeden Fall die Chinesen, die hast du eben ja schon angesprochen. Rui Liu, der ist jetzt zum 7. Mal bei einer WM dabei, und bei den Japanern ist es fast ähnlich, zum 6. Mal Yosuke Murutsumi dabei. Also die kennen sich absolut aus, auch wenn sie bisher, ja, was die Medaillen angeht, eher leer ausgegangen sind.
Ja, aber auch gerade bei den Japanern, bei dieser Mannschaft, die jetzt auch wieder die japanische Ausscheidung gewonnen hat und sich dann auch über diese Pacific Meisterschaften für diese WM qualifiziert hat, die haben in den letzten Jahren einfach einen richtig guten Sprung gemacht. Die wollen unbedingt zu Olympia kommen. Die wissen, dazu mussten sie sich noch steigern, denn beim Olympia-Qualifier in Füssen hat es für sie nicht gereicht. Und jetzt sind sie eigentlich auf einem guten Weg und sicherlich auch eine Mannschaft, die es sehr schwer zu schlagen ist, für alle auch diese Top-Mannschaft.
Wie schätzt du die USA ein?
Ja, die sind erfahren, sehr erfahren. Das Team um John Schuster, die sind auch immer nur Zielsetzung Playoffs, alles drunter interessiert die eigentlich nicht. Da kommt es ein bisschen auch auf die Stimmung an, wie sie so ins Turnier hineinfinden. John Schuster ist eine sehr, wie soll ich sagen, präsente Persönlichkeit auf dem Eis, redet sehr viel, ist immer sehr viel im Gespräch, nicht nur mit seiner Mannschaft, auch mit dem Gegner. Da ist es so ein bisschen stimmungsabhängig, wie er in die WM reinkommt. Dieses Jahr habe ich sehr wenig von ihnen gesehen, deswegen sind sie für mich äußerst schwierig einzuschätzen, aber definitiv Top 7 auch ohne weiteres möglich.
Dann gucken wir nochmal auf das Startprogramm der deutschen Mannschaft. Da warten jetzt die Niederlande und Italien. Wir hatten ja bei den Damen vor 2 Wochen in China drüber geredet. Die hatten ein sehr, sehr schweres Programm zum Auftakt. Da hattest du ja gesagt, naja, das ist gar nicht so schlimm. Da kann man ja vielleicht eine Überraschung schaffen. Ansonsten läuft das als, oder kann man das sehr schnell abhaken, wenn man dann eben verliert. Jetzt haben die deutschen Herren mit den Niederlanden und Italien 2 eher schlagbare Gegner, oder? Würdest du dazu stimmen?
Absolut. Das sind die beiden Teams, die es definitiv zu schlagen gilt. Niederlande würde ich mit Abstand sagen, die wahrscheinlich schwächste Mannschaft hier momentan in diesem Feld. Das ist, finde ich, ist natürlich immer Geschmackssache. Da mag der eine und andere hier eine andere Meinung haben. Ich finde es immer ganz schön, wie du es eben auch gesagt hast, wenn man die guten Mannschaften zu Anfang hat. Man hat ein sehr hohes Niveau, an dem man sich hochziehen kann, an dem man ins Turnier finden kann, weiß gleich irgendwie, woran man sich zu messen hat. Wenn man die Spiele verliert, ist es nicht weiter schlimm. Dann habe ich nicht einen Pflichtpunkt hergegeben, sondern nur eine Kür. Danach kann ich mich auf diesem Level weiterarbeiten und dann eventuell so auf diese relativ schwachen Mannschaften treffen und diese Spiele dann gewinnen. Jetzt muss ich eigentlich von vornherein eine richtig gute, also eine überdurchschnittliche Leistung zumindest abliefern, damit ich auch diese Spiele gegen Italien zum Beispiel gewinne, die ja auch gut spielen können, keine Frage. Und wenn ich die dann nicht gewinne, dann wirft es mich umso weiter zurück, weil ich ja schon vor der Weltmeisterschaft davon ausgegangen bin, dass ich diese Punkte hole. Gegen ein Schweden oder gegen ein Kanada wäre das nicht so, nachdem ich ja sowieso nicht einkalkuliere, dass ich diese Spiele sicher gewinne.
Also es geht für die Deutschen los am Samstag um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen die Niederlande und dann folgt in der Nacht zu Sonntag morgens um 3 Uhr mitteleuropäischer Zeit Italien gegen Deutschland. Man wird von diesem Turnier bei Eurosport leider keine Bilder sehen können, aber auf YouTube kann man es, glaube ich, verfolgen.
Ja, ganz genau. Einfach mal in die Suchleiste World Curling TV eintippen, dann findet man das auch. Und da sieht man dann die Live-Übertragung auch schon angekündigt. Da wird es einiges geben und das ist auch sehr gut aufbereitet. Das sind bekannte Bilder, die wir auch bei Eurosport nutzen. Dann mit einem englischen Kommentar, aber die Jungs machen das super. Und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
Und ihr werdet es natürlich dann auch hier besprochen kriegen bei uns auf meinsportradio.de. Christopher wird uns wieder mit seiner Expertise und seiner fachlichen Analyse zur Seite stehen. Das Ganze gibt's dann werktags in der Sportshow. Christopher, für heute vielen Dank und wir hören uns in der nächsten Woche.
Ja, ich danke dir und freue mich drauf.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Guten Tag, Frank Stäbler mein Name. Ich bin der aktuelle Weltmeister im Ringen. Und auch ich mache bei der Charity-Aktion Anstoß von meinsportradio zusammen mit Fußball-Weltmeister Benedikt Hövedes mit. Hierfür stifte ich auch ein persönliches Nationalmannschafts-T-Shirt von mir, das auch bei Bedarf natürlich auch original signiert wird. Jetzt seid ihr gefragt. Ihr kauft am besten so viel Lose, wie ihr wollt. Jedes Los erhöht eure Gewinnchance und die Erlöse fließen in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz des südlichen Münsterlands. Und ja, alle, die mitmachen, denen wünsche ich ganz viel Glück dabei und alles Gute. Euer Frankie, ciao.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.